Bundeskanzler Merz hat im Wahlkampf sehr hohe Erwartungen geweckt und sie dann an das Verhalten der vorherigen Regierung angepasst. Und damit sehen wir auch die gesamten außen- und sicherheitspolitischen Vorgehensweisen in der Tradition der Regierung Scholz.
In der kommenden Woche, am 6. Mai, wird die Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz ein Jahr im Amt sein. Zeit für eine Zwischenbilanz, bei uns natürlich mit dem Fokus Außen- und Sicherheitspolitik.
Hier ist Pott und die Welt, das außenpolitische Update der Zeitschrift Internationale Politik. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bialecki. Herzlich willkommen.
Das sind unruhige Zeiten, nicht nur für uns alle, sondern auch für eine Bundesregierung. Ukraine und Gaza, eine Ära der Großmächte, Handelskriege, ein aufstrebendes China, ein unberechenbarer US-Präsident, der vor einigen Wochen auch noch zusammen mit Israel den Irankrieg begonnen hat und damit die Bundesregierung, die Europäer und die NATO unter Druck gesetzt hat. Da gibt es einiges zu sortieren, zu analysieren und das wollen wir heute tun.
Und zwar gemeinsam mit unserem Gast, Roderich Kiesewetter. Er ist Außen- und Sicherheitsexperte und sitzt für die CDU im Deutschen Bundestag. Ganz herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Frau Peetz und Herr Bialecki.
Herr Kiesewetter, Friedrich Merz ist ja als Kanzler angetreten mit dem Versprechen, Deutschland außenpolitisch handlungsfähiger zu machen. Hat er dieses Versprechen eingelöst?
Er hat in seiner ersten Amtswoche sehr klar gesagt, dass er außensicherheitspolitisch auf Kontinuität setzt. Das heißt also, die Politik des Kanzleramts unter Olaf Scholz fortsetzt. Und damit sehen wir auch die gesamten außen- und sicherheitspolitischen Vorgehensweisen in der Tradition der Regierung Scholz, nicht in der Tradition des Außenministeriums unter Baerbock. Und ihm war es auch sehr wichtig, Kanzleramt und Auswärtiges Amt quasi in der Hand einer staatstragenden Partei zu haben. Deshalb sind das Auswärtige Amt und das Kanzleramt in weiten Teilen auch fast immer deckungsgleich, aber eben in der Tradition von Olaf Scholz.
Und an der stören Sie sich?
Nun, Olaf Scholz hat ein sehr beruhigendes Erwartungsmanagement gehalten und hat viele Punkte äußerst zurückhaltend behandelt. Die Unterstützung der Ukraine kam viel zu spät und dann auch nicht besonders schwungvoll. Es wurde wenig Koordinierung geleistet. Man war sehr eng angelehnt an die USA. Das hat sich allerdings geändert. Bundeskanzler Merz hat im Wahlkampf sehr hohe Erwartungen geweckt und sie dann an das Verhalten der vorherigen Regierung angepasst. Ihm ist es allerdings gelungen, einen engeren europäischen Schulterschluss herzustellen. Dies war dann auch mit der Wahl von Trump nötig, weil die USA im Gegensatz zur Regierung Biden sich eher auf die Seite Putins gestellt haben und ins Team Unberechenbarkeit, vielleicht sogar auch ins Team Multipolarität. Und damit war es für den Kanzler vorbei mit einem sehr engen Schulterschluss mit den USA. Und deswegen war es auch gut, dass er in seiner ersten Woche nach Paris und nach Warschau gereist ist. Allerdings ist auch zwischenzeitlich eher so, wir haben es bei dem Treffen in Paris zum Krieg in der Straße von Hormuz gesehen, dass die Treiber Macron und Starmer europäische Sicherheitspolitik formulieren. Allerdings fehlen ihnen beiden die entsprechenden Haushaltsmittel. Die hat Deutschland und Deutschland ist Teil dieses Trios. Aber wir sehen es an der Regierungskonferenz letzte Woche mit der Ukraine. Wir sind auch hier extrem zurückhaltend, was Zusagen angeht, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird. Es wird eine vage Perspektive erörtert. Und wir sind erst recht zurückhaltend, was eine Perspektive in der NATO angeht. Wenn man sich die Formulierungen anschaut, ich war in der vorletzten Woche auch in der Ukraine, dort sind die Erwartungen viel höher gewesen. Aber im Schlusstext der Regierungskonsultation finden wir eigentlich nichts, was über das Sicherheitsabkommen zwischen Scholz und Zelensky vom Februar 2024 hinausweist. Insofern wird diese Fortsetzung der Traditionslinie in der Ukraine, aber auch in Polen und in den nordischen und baltischen Staaten eher kritisch gesehen.
Wie würden Sie denn die Außenpolitik unter Johann Wadephul charakterisieren? Sie haben jetzt ja ein paar Mal gesagt, Deutschland sei sehr zurückhaltend und kann Zurückhaltung ja was sehr Gutes sein. Ich habe es jetzt nicht so verstanden, als fänden Sie es so richtig gut, diese Zurückhaltung. Wie erleben Sie die Außenpolitik unter Johann Wadephul?
Nun, er hat eine sehr intensive Reisediplomatie, was ausgezeichnet ist. Er war vorher auch schon im Nahen und Mittleren Osten eng vernetzt. Er musste seine sehr kritische Haltung gegenüber Israel der des Kanzlers anpassen, denn Israel ist der angegriffene Staat. Allerdings ist Israel auch in einer sehr misslichen Lage, Stichwort Siedlungspolitik. Und was die Perspektiven des Premierministers Netanyahu in Freiheit angeht, allerdings, das muss man schon sehr deutlich sagen, diese Reisediplomatie ist hilfreich, aber wir halten uns natürlich in vielen Fragen auch extrem zurück. Ich will schon deutlich machen, dass der Außenminister gewiss mehr machen würde, wenn wir nicht immer diesen innenpolitischen Bias hätten, also mit Blick auf die Landtagswahlen, die jetzt anstehen oder auch die Landtagswahlen, die anstanden, habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht, vor den Landtagswahlen möglichst keine Vorschläge zu machen. Stichwort Thomas Röwekamp hat beispielsweise eine Ausweitung von Aspides vorgeschlagen. Ich habe vorgeschlagen, darüber nachzudenken, ob man das Counter-Daesh-Mandat auch um Luftbetankung für Israel erweitern könnte. Oder wir haben mehrfach auch in der Außen- und Sicherheitspolitik darüber nachgedacht, frühzeitig zu prüfen, was die Bundeswehr leisten kann am Golf, beispielsweise mit Minensuchern, aber eben auch abzustimmen, was wir in der Ostsee brauchen. Der Krieg Russland gegen die Ukraine, unterstützt von China, Iran und Nordkorea, hängt natürlich sehr eng auch mit der Unterstützung Russlands für den Iran am Golf zusammen und Chinas. Also, dass wir hier sehr abgewogen vorgehen. Und dann hätten wir natürlich viel früher Planungen machen können, die auch der Öffentlichkeit eine Anpassung ermöglicht hätte, sodass Sie sehen, die Bundesrepublik beschäftigt sich. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Nationale Sicherheitsrat nicht vom Kanzler einberufen wird bei Bedarf, sondern dass der Nationale Sicherheitsrat dann auch zur Entlastung des Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums die Mittel- und Langfristplanung macht, also frühzeitig notwendige Handlungsfelder entdeckt, Szenarien entwickelt und dann der Regierung Handlungsoptionen für das Kurzfristige macht. Aber der Nationale Sicherheitsrat wird eher für das Tagesgeschäft eingesetzt. Und da wäre es schon gut, wenn der etwas unabhängiger agieren könnte, vorausschauender arbeiten könnte, so wie das ursprünglich mal angedacht war. Also auch da gibt es noch viel Handlungsbedarf. Insofern wäre eine engere Vernetzung der Ministerien, die im NSR repräsentiert sind, hilfreich, um dem Nationalen Sicherheitsrat eine Unabhängigkeit für Mittel- und Langfristplanung zu geben. Und das würde dann natürlich auch wieder den Ministerien wie Außen, Verteidigung, Entwicklung, Gesundheit und so weiter, Wirtschaft entgegenkommen, weil sie dann auf Szenarienplanungen aufbauen können und ihr eigenes Tagesgeschäft, die laufenden Operationen quasi daran ausrichten können.
Jetzt höre ich raus, dass Sie kritisieren, dass man ja nicht langfristig genug plant, auch vielleicht nicht entschlossen genug plant. Sie sagen auch an verschiedenen Stellen, dass man auch in der Kommunikation deutlicher werden muss. Wen sehen Sie denn so als Hemmschuh in der Außenpolitik unter Schwarz-Rot?
Also zunächst einmal, Hemmschuh ist vielleicht zu weit gegriffen. Wir haben erstmal die ganzen technischen Mittel. Noch haben wir das Geld. Wir haben die Entscheidungsstrukturen. Wir haben eine Rüstungsindustrie, die deutlich mehr machen könnte. Wir haben einen sehr guten Ruf in der Entwicklungszusammenarbeit. Dort kürzen wir aber Mittel. Wir kürzen auch Mittel in der humanitären Hilfe, weil man weiß, das Parlament wird diese Mittel wieder erhöhen. Also das ist einmal diese kurzfristige Autokerie. Aber das andere ist, ich nenne das Mindset oder die strategische Kultur, dass wir uns bewusst sind, was Gauck 2014 sagte, wir müssen früher, entschiedener und substanzieller handeln. Gauck zusammen mit Steinmeier und von der Leyen bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014. Und wenn wir auf die Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers schauen, da gab es dann zwar 100 Milliarden Euro, aber da die Befürchtung dieser Zeitenwende eben war, dass die Ukraine nicht durchhält und Russland an der Grenze Polens steht und das dann nicht stattfand, wurden die 100 Milliarden sehr, sag ich mal, langsam eingesetzt. Im ersten Jahr, im Jahr 2022, sind 17 Milliarden an Zinsen und Inflation verloren gegangen durch diese Zögerlichkeit. Und wir haben dann auch nicht daraus gelernt, dass Russland diese Zögerlichkeit genutzt hat, die Ukraine, ich sag mal, in einen Minenkrieg und Stellungskrieg zu zwingen, der nicht hätte nötig sein müssen, wenn man da weiter gedacht hätte und die Ukraine entsprechend früh befähigt hätte, auch unsere Rüstungsindustrien. Und jetzt sehen wir eben, dass wir, was das Mindset angeht, zu wenig von Schweden, Finnland und den baltischen Staaten lernen, die eben die Bedrohungsanalyse haben, aber eben auch versuchen, entsprechende Maßnahmen zu treffen, national im Bevölkerungsschutz. Deswegen habe ich ja seinerzeit angeregt, mal über den Spannungsfall nachzudenken und ihn vorwegzunehmen durch einfach gesetzliche Maßnahmen. Das macht Dobrindt jetzt mit den Drohnen.
Darf ich kurz nachfragen zum Spannungsfall? Inwiefern würde das helfen, auch um ein gewisses Mindset in der Bevölkerung zu verbreiten?
Zunächst einmal haben wir nicht die Zweidrittelmehrheit, um einen Spannungsfall auszurufen. Aber der Artikel 80a des Grundgesetzes sieht auch vor, darunter mit einfacher Mehrheit Zustimmungsgesetze auszurufen, die zum Beispiel die Betriebsstoffversorgung, Drohnenbekämpfung, Transport, Logistik, Ernährungssicherheit und vieles andere mehr gewährleisten, auch die Sicherstellung von Personal für Blaulichtorganisationen. Also der Zweck des Spannungsfalls ist nicht, den Krieg vorzubereiten, sondern ihn zu verhindern, indem man die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass wir Maßnahmen treffen, um unsere Abwehrfähigkeit, um unsere Abschreckung zu verbessern. Und in dieser Debatte wurden dann alle Ministerien angehalten, einfach gesetzlich zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, den Spannungsfall zwar zu vermeiden, aber dazu beizutragen, eben hier schneller fit zu werden. Und dann hatten wir diese Wehrdienstdebatte, die dann leider nicht zu einer Pflichtdienstdebatte gesellschaftlich geführt hat, sondern glücklicherweise von der Verlosung, der Musterung dann darüber gegangen ist, dann doch die Leute zu überzeugen. Aber wir haben eben nicht Frauen einbezogen, außer freiwillig, und wir haben nicht eine breite gesellschaftliche Diskussion geführt, Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz zu leisten, auch Integrationsarbeit. Wir haben eben auch Umfragen, was geschehen würde, wenn Deutschland angegriffen würde, würde etwa ein Viertel das Land verlassen, so wie in der Ukraine auch ein Viertel der wehrfähigen Männer das Land verlassen hat und die Ukraine erst mühsam und spät diesen Männern Freistellung angeboten hat und rund 1 Million Stellen jetzt im Bevölkerungsschutz und im Zivilschutz sind für die, die nicht an der Front kämpfen müssen. Also aus diesen Erfahrungen können wir jetzt schon lernen und im Operationsplan Deutschland und im Kritis-Dach-Gesetz die Freiwilligkeit, aber vielleicht auch einen Pflichtdienst vorzusehen, um Eskalationen vorzubeugen. Ja, das ganz Entscheidende ist, und das nochmal zum Kern der Frage zurück, dass wir eben beim Krieg in Deutschland zu sehr an den klassischen militärischen Krieg denken, den wir nur in der Ostukraine sehen. Es gibt aber noch zwei andere Gefechtsfelder, denen wir in Deutschland schon ausgesetzt sind. Das ist einmal die hybride zivile Zerstörung, Sabotage, die DHL-Container, die Bahnknotenpunkte, die digitalen, die da zerstört wurden. Und es ist die hybride Kriegsführung im Bereich der kognitiven Kriegsführung, also Informationsverfälschung, falsche Narrative, Lügen, Fake News. Also diese Dreifaltigkeit des heutigen Krieges, in diesem Nebel des Krieges im Sinne von Clausewitz, das Militärische, das Zivil-Sabotagemäßige und das Kognitiv-Hybride, das fehlt uns noch. Und diese Zeit, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, könnte eine Diskussion über den Spannungsfall ergeben, aber eben auch eine, sagen wir, stärkere Betonung unserer Fähigkeiten. Wir haben eine leistungsfähige Bevölkerung. Wir haben noch eine sehr leistungsfähige Ehrenamtskultur und tolle Blaulichtorganisationen. Und da könnte man die Bevölkerung auch stärker beruhigen. Aber wenn man all dieses Wissen haben will, muss man erstmal die Website vom BBK, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, aufrufen und dann noch zweimal klicken. In Schweden hat jeder Haushalt eine Broschüre bekommen, wie man sich auf den Ernstfall vorbereitet. Das ist der Unterschied im Mindset, den ich anspreche.
Ich muss noch einmal kurz nachfragen, in Ihrem Buch, was Sie kürzlich veröffentlicht haben, was wollen wir, was können wir, da blicken Sie, oder so kam es mir zumindest vor, doch sehr kritisch auf die deutsche Bevölkerung. Da schreiben Sie von einem Sofapazifismus und sagen, dass wir eine postheroische Gesellschaft erleben. Das klingt jetzt ganz anders. Also ist es nur eine Frage von Mindset?
Ja, Sie sprechen das genau richtig an. Wir pflegen den Sofapazifismus und wir nutzen nicht die Stärken, die wir haben. Hunderttausende ehrenamtlich Engagierte, funktionierende Feuerwehrstrukturen, die aber zu überaltern drohen. Und wir glauben, dass wir das vom Sofa aus lösen können und aus der Westentasche finanzieren. Das war ja das Bild. Und postheroische Gesellschaften, die die Ukraine auch war, sind Gesellschaften mit Einkindfamilien, wo die Eltern in allergrößter Sorge sind, dass ihr einziges Kind in Sicherheitsberufe geht, die lebensgefährlich sind. Und so sehen wir eben die technologischen Entwicklungen, die an Deutschland vorbeigehen, dass in der Ukraine inzwischen Frontabschnitte sind, die ausschließlich mit technischen Hilfsmitteln geführt werden. Im Baltikum und in Polen führt man Diskussionen, die ersten 14 Tage eines Krieges mit automatisierten Waffensystemen, mit automatisierten Drohnen, also Erddrohnen auch zu führen, um die Bevölkerung auszubilden, rascher vorzubereiten. Bei uns diskutiert man das nicht einmal, weil wir glauben, als logistische Drehscheibe sind wir hier nicht betroffen. Dabei sind wir Hauptziel russischer Desinformation und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch ein Hauptziel von Sabotageakten werden. Im letzten Jahr gab es rund 2000 Drohnenüberflüge. Im ersten Quartal letztes Jahr waren es 536. Die Zahl hatte ich der Presse entnommen, die man russischen Schiffen aus der Nordsee und der Ostsee zugeordnet hat. Diese Drohnen haben Spannweiten von 2,50 Meter. Wir wissen nicht, was drunten dranhängt, aber wir sehen das jetzt nicht als feindlichen Akt, sondern wir wissen das, wenn sie zurückverfolgt werden, aber wir sind dann überrascht, dass sie über Flughäfen auftauchen. In München, wo diese Drohnen auch mit solchen Spannheiten waren, wissen wir nicht, wo sie herkommen. Mein Tipp ist LKW-Container auf der Durchfahrt. Russland testet aus, oder andere nennen es Shaping the Battlefield, Und da haben wir eine echte Herausforderung, das anzusprechen. Und deswegen sollte man auch immer sehr sorgfältig die mahnenden Stimmen beachten und sie nicht unbedingt als Säbelrassler, Schwarz-Weiß-Politiker oder Kriegstreiber bezeichnen.
Ich versuche jetzt mal den weiten Sprung vom Mindset der deutschen Bevölkerung über Sofa-Pazifismus zum Iran-Krieg. Berlin hat sich ja in dieser Iran-Krise sehr, sehr auffällig zurückgehalten. War das Besonnenheit, Herr Kiesewetter, oder war das Führungsversagen? Und vielleicht eine zweite Frage gleich dazu. Dieses Zitat, dieser Krieg ist nicht unser Krieg, dem haben Sie ja auch widersprochen. Wie sortieren Sie das heute ein?
Also ich glaube, der Satz, der ja ursprünglich von Pistorius stammt, ist nicht unser Krieg. Den würde er so nicht mehr sagen, weil ja die Leute auf die Zapfsäule schauen und die Postfächer der Abgeordneten überquellen. Ich habe jetzt auch das ganze Wochenende verbracht, hier Antworten zu finden oder Mails zu beantworten oder einige Telefonanrufe zu beantworten aus dem Wahlkreis. Also das nicht unser Krieg stimmt ja in mehrerer Hinsicht nicht. Ich will mal deutlich machen, schon im Jahr 2011 war der damalige israelische Verteidigungsminister unter anderem in Deutschland und hat um Unterstützung geworben für einen Präemptivschlag gegen iranische Nukleareinrichtungen. Das hat damals Deutschland abgelehnt, der Verteidigungsminister de Maizière zum Beispiel. Wir haben das aus verschiedenen Gründen abgelehnt, auch weil wir keine Eskalation wollten, auch weil wir geglaubt haben, mit dem Iran eine Verhandlungslösung zu finden. So begannen dann 2012 und 2015 intensive Verhandlungen quasi über ein Nuklearabkommen und Deutschland war sehr stolz, dass sie damals mit den Mächten, also den P5, also den permanenten Mitgliedern des Weltsicherheitsrats zusammen in dieser Verhandlungsgruppe war. Wir nannten das dann E3 plus 3, also China, Russland, USA und in Europa E3, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Wir haben dabei im Grunde genommen den Iran stabilisiert und nicht der Opposition geholfen. Das Auswärtige Amt hat bis in die Ära Baerbock hinein es abgelehnt, mit iranischen Oppositionellen, selbst mit der Friedensnobelpreisträgerin, aktiv in die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich hat man mit ihnen gesprochen, aber man hat sich nicht mit ihnen gezeigt, um dem Iran nicht einen Vorwand zu geben, Gespräche abzubrechen. Allerdings hat die Internationale Atomenergiebehörde schon immer gewarnt und gesagt, dass der Iran Mittel abzweigt bzw. keine volle Kontrolle ermöglicht. Und Israel warnt ja seit sogar, soweit ich weiß, Netanyahu als Oppositionspolitiker seit 1996 davor. Und wir wissen, dass über 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran in Gasform, das relativ rasch in bestimmte Formen gepresst werden kann, zur Seite geschafft wurden unter Umgehung, dass der Anreicherungsgrad in Teilen bei über 90 Grad besteht. Also alles, was nicht zivil notwendig ist, hat er bereits erreicht. Und deswegen zu Ihrer Frage, nicht unser Krieg, glaube ich, ist gelöst, dass das natürlich unser Krieg ist. Zum Thema Besonnenheit oder Fehleinschätzung. Ich warne seit einigen Jahren davor, dass Russland unterstützt wird vom Iran, von China und Nordkorea. Die Nordkoreaner haben zehntausende Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine geschickt und auch etwa 3 bis 4 Millionen Artilleriegranaten, wo die EU gerade mal in der Lage war, einige hunderttausend zu liefern seinerzeit. Das war das Millionenversprechen. Zweitens, der Iran hat hunderttausende Geran-Drohnen oder Shahed-Drohnen, die dann später russische Geran-Drohnen wurden, geliefert und dafür ballistische Technologie. Und China hat Sanktionsumgehung ermöglicht, Dual-Use-Güter geliefert und die Öffentlichkeit getäuscht, indem sie gesagt haben, wir stehen noch an der Seite der Ukraine, was ja einige bei uns, leider auch Ischinger, aber der sagt, wiederholt es nicht mehr, dazu verleitet hat, doch China aufzufordern, eine Pufferzone abzusichern. Hier hat Russland sehr gute Unterstützer und jetzt sehen wir in Wechselwirkung, dass die USA Sanktionen gegenüber Russland aufgehoben haben, die noch bis Mitte Mai wahrscheinlich noch länger aufgehoben sind und allein durch diese Aufhebung rund 20 Milliarden US-Dollar in die Kriegskasse spülen. Dazu kommt, dass Russland den Iran mit Zieldaten über amerikanische Schiffe und amerikanische Kasernen und Einrichtungen in den Golfstaaten informiert. Das heißt, die Amerikaner finanzieren indirekt den Krieg gegen sich, indem der Iran von Russland Informationen erhält. Also da merkt man auch das erratische Vorgehen der Amerikaner. Insofern muss man auch konstatieren, dass Israel völlig andere Kriegsziele hat als die USA. Israel wollte den Systemwechsel. Gemeinsam haben sie die ballistischen Raketen, das Nuklearprogramm und die Proxys, also Hamas, Houthi und Hisbollah, zu bekämpfen und zu zerstören. Aber nur Israel hat das Ziel, dass der Iran das Existenzrecht Israels anerkennt. Nicht mal das haben die USA. Und sie wollen auch in 20 Jahren wieder nukleare Rüstung erlauben oder nukleare Befähigungen. Also insofern ist es gut, dass wir nicht Teil dieses erratischen Vorgehens sind. Aber es wäre klüger gewesen, wenn wir gesagt hätten auf die Bitten von Trump, naja, wir sind schon bereit, wenn ein Waffenstillstand da ist, Minensuchgeräte zu senden oder Luftraumüberwachung mit der P-8 zu leisten. Aber das dauert mindestens 8 Wochen und wir bitten euch als Bedingung keine Sanktionserleichterung für die Russen. Denn wir als Deutsche fokussieren uns auf die Unterstützung der Ukraine und ihr macht es uns sehr schwer, wenn ihr den Russen weitere Einnahmen ermöglicht, die den Krieg gegen die Ukraine weiter am Laufen halten. Das wäre aus meiner Sicht eine etwas abgewogenere und, wenn man das Wort will, besonnenere Strategie gewesen.
Jetzt muss man ja sagen, Stand jetzt, Montag, 20. April, vormittags zeichnen wir auf, ist dieser Krieg auf jeden Fall nicht gewonnen von Seiten der USA und Israel. Man muss sagen, keines dieser Kriegsziele ist erreicht worden. Das Atomwaffenprogramm ist nicht zerstört. Es gab keinen Regimewechsel. Insofern ist es vielleicht auch eine Form, sich zu distanzieren von einem Krieg, der relativ planlos gestartet worden ist, von deutscher Seite sich da zu distanzieren. Wenn wir langfristig darauf schauen, gehen Sie davon aus, dass man immer wieder in diese Situation kommt? Der US-Präsident reißt die Welt in eine nächste Krise, in eine nächste Chaosphase und die Bundesregierung versucht irgendwie einen Umgang damit zu finden und räumt am Ende womöglich noch die Minen weg? Oder wie kann man als deutsche Bundesregierung mehr in eine aktive Rolle kommen?
Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Ein Ansatz war letzte Woche bei dem Treffen in Paris, wo bewusst Starmer und Macron eingeladen haben und die 4 europäischen G7-Staaten mit präsent waren, mit Staats- und Regierungschefs, also auch Meloni und Merz. Es war China eingeladen, aber eben nicht Iran, Israel und die USA. Macron pochte auf eine rein europäische Lösung und Merz hat klugerweise gesagt, wir haben ja gar nicht die Fähigkeiten, wir brauchen auch die Amerikaner an Bord. Aber das ist dann schon auch, ich will das Wort Weckruf nicht verwenden, ein sehr klares Bekenntnis, dass wir Europäer einen Mangel an Fähigkeiten, vor allen Dingen an Durchhaltefähigkeiten haben. Aber das ist schon ein Paradigmenwechsel. Das Zweite ist, dass Herr Merz jetzt nach den Landtagswahlen das gesagt hat, was vorher vorgeschlagen wurde, nämlich, dass wir bereit sind, uns bei einem Waffenstillstand am Golf zu beteiligen, sofern ein internationales Mandat, vielleicht auch eine Selbstmandatierung der NATO vorliegt, ein Antrag vorlegt und der Bundestag dem zustimmt, also das Kabinett dafür entscheidet und der Bundestag mit einfacher Mehrheit dem zustimmt und parallel die Bundeswehr die Fähigkeiten hat. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen und sagen, diese Fähigkeiten haben wir nur einmal. Wenn wir strategisch denken, dann sehen wir ein Taiwan-Szenario. Wir sehen ganz akut ein Belarus-Szenario. Belarus hat vor wenigen Wochen 10.000 Leichensäcke beschafft, hat in den letzten 2 Wochen Artillerie- und Flugabwehrstellungen ohne Ende ausgebaut, so dass es durchaus vorstellbar ist, dass Russland eine zweite Front eröffnet. Ich hoffe, wenn überhaupt in Richtung Ukraine und nicht in Richtung Baltikum, so dass wir sehr klug Fähigkeiten vorhalten müssen, die dann nicht am Golf gebunden sein dürfen. Und die Amerikaner, denen wird auch bewusst sein, wenn sie alle ihre Kräfte am Golf binden, dass dann die Chinesen freie Fahrt in der Straße von Malakka oder in der Taiwanstraße haben. Und letztes Wochenende hat China bereits ein sehr wichtiges Atoll, das den Philippinen wichtig war, besetzt. Und niemand hat den Philippinen da geholfen. Also wir haben jetzt diese strategischen Abwägungen zu treffen. Da bin ich wieder beim Nationalen Sicherheitsrat, der jetzt längst schon am Belarus- und Taiwan-Szenario sitzen müsste und längst die Szenarien mit Blick auf den Golf hätte ausgearbeitet haben müssen. Deswegen ist es schon wichtig, wenn der Nationale Sicherheitsrat sich weiter etabliert, daraus auch ein unabhängiges, weit vorausschauendes Gremium zu machen. Der Einstieg über einen Kabinettsausschuss ist gut, aber ihn dann weiter zu befähigen, wäre besser angesichts der Gleichzeitigkeit eskalierender Krisen.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema Mindset der deutschen Bevölkerung zurückkommen, Herr Kiesewetter. Das hat ja viel mit außenpolitischer Kommunikation zu tun. Da gibt es ja verschiedene Player, ne? Das Außenministerium, das Kanzleramt etc. Welche Note würden Sie denn der Bundesregierung geben in Sachen Kommunikation über die Lage, in der dieses Land außen- und sicherheitspolitisch ist? Es gibt eine ganze Menge, was man da reinrechnen müsste. Die Ukraine haben Sie erwähnt, dann solche Dinge wie Belarus, Taiwan etc. Welche Note würden Sie der Regierung für die Vermittlung geben?
Die Bundesregierung ist ja in einer 4-jährigen Periode. Und wenn man die 4 Jahre mit 4 Klassen einer Grundschule verknüpft, dann gibt es in den meisten Bundesländern im ersten Jahr keine Noten. Und das möchte ich mir zu eigen machen, weil ich als direkt gewählter Abgeordneter natürlich eine große Unabhängigkeit habe, aber mit einer Notenvergabe da sicherlich, ich sag mal, den Fokus auf eine Bewertung setzen würde und nicht auf den Inhalt. Und deswegen kommt es da sehr stark auf den Inhalt an. Die Bundesregierung hat die große Chance, in den verbleibenden 3 Jahren die Bevölkerung vorzubereiten, dass wir uns mit weiteren Eskalationen und einer Ausweitung des Krieges befassen müssen, wenn wir nicht mit einem sehr starken Fokus auf die Ukraine befähigen, wie Frau Kramp-Karrenbauer es als Vorsitzende Präsidentin der Adenauer Stiftung bei der Eröffnung des Café Kiews gesagt hat, wenn wir die Ukraine nicht befähigen, dass sie Russland auf ihrem eigenen Boden besiegen kann. Und was das Mindset angeht, dann möchte ich schon auch sagen, wenn Demokratien angegriffen sind, die Ukraine ist eine Demokratie, die weitaus weiterentwickelt ist als Bulgarien und Rumänien, als sie aus politischen Gründen in die EU aufgenommen wurden, wofür wir auch viel bezahlt haben, dann sollten wir sagen, dass wenn wir als Demokratien angegriffen sind, hybrid, kognitiv oder militärisch, dass wir uns auch verteidigen wollen und müssen und dass wir auch den Krieg gewinnen müssen. Und da wünsche ich mir, dass die Bundesregierung aus dem ersten Jahr die Lehre zieht. Erstens, die Amerikaner sind nicht mehr verlässlich auf unserer Seite. Sie sind in das Team Multipolarität gewechselt und überlassen die konventionelle Verteidigung Europa und nicht mehr den USA in Verbindung mit Europa. Daraus folgt zweitens, dass wir unsere Rüstungsindustrie befähigen müssen, von Manufaktur zu skalieren in Massenfertigung von, ich sage jetzt mal, Grundmitteln wie Standardmunition und Flugabwehr, aber auch eben Waffensysteme, die in der Lage sind, Gebiete zu verteidigen. Drittens muss die Maßnahme sein, in den verbleibenden 3 Jahren einen gesellschaftlichen Pflichtdienst nicht nur anzudiskutieren, sondern vorzubereiten, damit die Bevölkerung eine Wahlmöglichkeit hat, insbesondere die Jüngeren, aber sie muss auch offen sein für Ältere. Viertens, mit Blick auf die Ukraine, sollten wir die Europawahlen 2029 so vorbereiten, dass Länder wie die Ukraine, aber auch Staaten im Balkan, die schon 20 Jahre warten, befähigt werden, Parlamentarier zu wählen, die als Beobachter ohne Stimmrecht in Straßburg und Brüssel sitzen und in den Jahren von 29 bis 34 den EU-Beitritt der Ukraine, aber auch der Balkanstaaten, die wollen, vorbereiten, auch von parlamentarischer Seite. Und fünftens, mit Blick auf die Reform der Europäischen Union, brauchen wir eine Europäische Union, die ein verlässlicher Partner ist, das Markenzeichen Berechenbarkeit und Verlässlichkeit in der Nachbarschaft, anders als die USA, sodass es Freude macht und notwendig ist, für die Staaten der MENA-Region und darüber hinaus auf dem afrikanischen Kontinent und im Nahen und Mittleren Osten mit der EU zusammenzuarbeiten. Und hier kommt der Ukraine eine Schlüsselrolle zu. Viele sagen, auch aus meinen Reihen, die Ukraine kann wegen der Bauern und Landwirtschaft nicht in die EU. Die EU kann aber nicht die Ernährungssicherheit der MENA-Region sicherstellen. Dann liegt es doch auf der Hand, mit einer Mitgliedschaft der Ukraine in der EU die großen Erzeugnisse in der Landwirtschaft, auch die Erzeugungsüberschüsse, für den Export zur Ernährungssicherheit der MENA-Region zu leisten, um den Einfluss Chinas und Russlands dort zurückzudrängen und die EU mit der Ukraine zu einem verlässlichen Sicherheitsprovider, aber auch Provider von Ernährungssicherheit zu machen. Also ich wünsche mir hier strategische Vorausschau, Visionen, die umsetzbar sind und auch ein Programm, das unsere Bevölkerung begeistert, dass sie sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Und das ist auch für die Ukraine eine Perspektive, wo die Menschen in der Ukraine dann ein Ziel haben und nicht wissen, werden sie ausgenutzt, wird ihr Wissen abgeschöpft, aber am Ende stehen sie als Pufferzone im Regen. Also ich möchte es positiv framen und ich glaube, habe da auch einige Vorschläge gemacht.
Aber darf ich da noch mal kurz nachhaken, wenn Sie sagen Begeisterung bei der Bevölkerung, wenn wir hören, was Ihre Forderungen sind, einen Freiwilligendienst, das Wehrdienstmodell anders aufzustellen. Es gab Riesendiskussionen jetzt um diese Formulierung im neuen Wehrdienstgesetz, ob junge Männer oder Männer bis 45 noch ausreisen dürfen, ohne die Genehmigung zu bekommen. Das wäre ja dann im Spannungsfall tatsächlich so. Glauben Sie wirklich, Sie haben auch erwähnt, dass es immer wieder Landtagswahlen gibt oder generell Wahlen, glauben Sie wirklich, dass das etwas ist, wovon man die Bevölkerung überzeugen kann, beziehungsweise wie kommt man aus diesem Dilemma raus, langfristige Entscheidungen zu treffen und die Bevölkerung mitzuziehen?
Frau Pietz, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage. In diesen Punkten ist die Bevölkerung viel weiter. Nicht nur im Wahlkreis, ich war in über 190 Wahlkreisen bundesweit, wird schon gefragt, Mensch, was machen wir denn gegen die Überalterung vom Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr? Das sind ja meistens nur Familien, die das schon immer machen. Das müssen wir doch ausweiten. Was machen wir denn mit den ganzen Kindern, die mit gebrochenem Deutsch aus der Kita in die Grundschule kommen Oder in meinem Bundesland Baden-Württemberg 22% strukturelle Analphabetinnen und Analphabeten, die aus der 4. Klasse gehen. Wäre es nicht sinnvoll, einen Dienst zu haben, diejenigen, die Lehrkraft oder Erzieherin oder Erzieher werden wollen, dass die ihr Pflichtjahr in der Unterstützung der ausgebildeten Fachkräfte in den Grundschulen und Kitas verbringen? Also die Bevölkerung ist da deutlich weiter. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das anzusprechen. Es wird immer Gegenwind geben, ist doch völlig klar. Aber unsere Zurückhaltung bei den Landtagswahlen 2024 nicht über die Ukraine zu sprechen, es war ja Weisung damals, oder jetzt bei den Landtagswahlen nicht über den Golf zu sprechen, hat ja das Problem nicht beseitigt, sondern hat uns dann zu noch viel schnellerem Handeln erfordert. Also insofern wäre es ja gut, wenn auch die Bevölkerung transparenter erfährt, und das ist strategische Kommunikation, das ist auch shaping the mindset, wenn sehr klar gesagt wird, nicht nur vom Bundeskanzler. Der Bundespräsident sagt es ja seit Jahren und wird nicht gehört, wenn er von seinem gesellschaftlichen Pflichtjahr spricht, wo ich ihn voll unterstütze. Wenn wir sagen, Bundespräsident, Bundeskanzler, die Kirchen, die Gewerkschaften, große NGOs gehen gemeinsam auf die Bevölkerung zu und sagen, es steht etwas auf dem Spiel, nämlich Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Und jetzt packen wir gemeinsam an, unser Land hat die Kraft. Und ich glaube, dass die Bevölkerung da weiter ist, als doch manchmal die Scheu, die Risikoscheu in Berlin. Weil nämlich am Ende, glaube ich, dass unser Land stärker macht. Und es gibt Beispiele wie in Schweden oder Finnland, die jahrzehntelang oder Schweden jahrhundertelang in Neutralität waren, aber ungeheuer wehrhaft. Und da vielleicht noch ein Gedanke, der auch unsere Geschichte betrifft. Wir haben die Lehre gezogen aus 45, nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus. Unsere Nachbarländer, die wir mit Flucht, Vertreibung, Gewalt, Terror, Vernichtung überzogen haben, auch Frankreich, die haben eine andere Lehre gezogen. Die haben gesagt, nie wieder wehrlos. Und wenn wir das verheiraten, die Lehre der Bloodlands wie Polen oder die baltischen Staaten, die von der Landkarte verschwunden waren für einige Jahre und auch Jahrzehnte. Wenn wir deren Lehre nehmen, nie wieder wehrlos, und sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dürfen wir nie wieder wehrlos sein. Ich glaube, ein Großteil unserer Bevölkerung würde da sagen, hervorragend, das ist etwas, wo wir uns auch vorstellen könnten, uns einzubringen.
Sie haben ja selbst, Herr Kiesewetter, jahrelang für mehr Ambitionen in der deutschen Sicherheitspolitik geworben. Hat die Regierung Merz Sie enttäuscht?
Ich hatte schon im Jahr 24, und ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, in einer der Anekdoten, schon sehr klare Hinweise, dass sich nicht viel ändern wird. Und insofern bin ich nicht enttäuscht. Ich bin aber auch nicht entmutigt. Ich hoffe, dass uns nicht die Krisen treiben, das anzupacken, was notwendig ist, sondern dass die Einsicht wächst. Und da komme ich als Süddeutscher gerne immer mit Hölderlin und Schiller, die mal gesagt haben, sinngemäß, wächst die Gefahr, wächst das Rettende auch. Und ich glaube, dass wir als Land daraus schon lernen können, denn wir haben ja auch eine Geschichte vor 1933. Und ich bin sehr zuversichtlich, wir haben die Einheit gemeistert, wir haben auch die ganze Frage der Finanzkrise gemeistert, der Eurokrise, dass wir in der Lage sind, das zu bewältigen. Aber dazu müssen wir als Einwanderungsgesellschaft anders auf unsere Bevölkerung zugehen und die Risiken nicht nur benennen, sondern auch die Instrumente, die wir haben, nutzen. Und das Hauptinstrument ist zurzeit Geld. Und das hilft nicht, wenn Mindset und strategische Kultur nicht damit einhergehen.
Sagt Roderich Kiesewetter, Verteidigungsexperte und CDU-Bundestagsabgeordneter. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Bilecki und Frau Peetz. Danke für die Einladung.
Und zum Schluss wie immer ein kurzer Rückblick auf das Gespräch. Was blieb hängen? Worüber denkt man noch weiter nach? Ich fange mal an. Bei mir ist es vor allem dieser Punkt mit der politischen Kommunikation und ja, wie nimmt man die Bevölkerung mit? Aber auch schon vorgelagert der Schritt, was will die Bevölkerung eigentlich? Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich möglich ist, ich glaube, die Formulierung war Begeisterungssturm oder so auszulösen. Also wie man wirklich die Bevölkerung in Sachen ja Krisenvorbereitung mitnehmen kann, die Frage stelle ich mir schon. Und ich frage mich gleichzeitig, wie es gelingen könnte, aus diesem Dilemma rauszukommen, dass PolitikerInnen eben gerne Wahlen gewinnen wollen und deswegen auch unbequeme Dinge eben nicht ansprechen. Das ist für mich noch so ein bisschen unaufgelöst. Martin, wie ging es dir?
Ganz ähnlich. Ich habe dafür auch keine Lösung für dieses Dilemma, was du beschrieben hast, Katharina. Nur finde ich diese Wechselwirkung zwischen wir starren auf die Landtagswahlen, machen deswegen nichts und einer außenpolitischen Situation, die vielleicht für die meisten, auch unsere Hörerinnen und Hörer, noch nie so bedrohlich war, wie sie jetzt ist. Das finde ich ein ungutes Verhältnis, ne? Weil ich würde mir da sehr viel mehr Aktivität tatsächlich wünschen und dann eben nicht diese Ad-Hockerie, die Roderich Kiesewetter benannt hat, dass man doch irgendwann einsehen muss, dadurch, dass man nicht drüber spricht, geht das Problem selbst jetzt noch nicht weg. Ich fand generell seine Kritik schon sehr fein dosiert und sehr geschickt auch vorgebracht. Ich wünsche mir Vorausschau, ich wünsche mir Strategie, ich wünsche mir Programme, heißt ja, das gibt es alles nicht. Er hat zwar verweigert, eine Note zu geben für die Bundesregierung, für das
Kommunikative. Und zwar sehr geschickt.
Sehr geschickt, aber ich würde mal sagen, es ist so eine 4, so maximal. Sehr viel mehr ist es eigentlich nicht. Und dass er Merz in der Tradition von Scholz sieht, Wadefuhl, intensive Reisediplomatie, nun ja. Also da sieht er, glaube ich, schon noch viele Spielräume, ist aber auch jemand, der wirklich, das kann man ihm nur wirklich nicht vorwerfen, dass er keine eigenen Vorschläge machte. Und da ist er ja sehr, sehr konkret und auch wahnsinnig engagiert. Und es ist eigentlich, ob man das jetzt teilt oder nicht inhaltlich, aber dieses Engagement, das finde ich toll. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Die IP hat Geburtstag, den 80. nämlich. Und dazu haben wir eine Jubiläumsaktion gestartet, in der Sie 3 Ausgaben der Zeitschrift für 50% erhalten. Schauen Sie gerne doch gleich mal auf www.internationalepolitik.de/abo und greifen Sie zu. Würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören, sagt Martin Werdecke.
Und Katharina Peetz. Und ich habe auch noch den Hinweis auf die nächste Folge. In 2 Wochen wollen wir ausführlicher über die USA sprechen und in die USA schauen. Denn in einem halben Jahr sind da die Midterm-Wahlen. Wir fragen, wo steht das Land? Wie ist die Lage 6 Monate vor diesem wichtigen Termin? Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.